Das Lebensformat.
Dein Podcast für Orientierung und Sinnhaftigkeit.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Jule und hallo Monika. Wie schön, dass du da bist.
Danke, danke fürs Einladen.
Ja, wir machen das wie immer und zwar stellen sich Gäste bei uns immer selbst vor. Deswegen magst du dich mal vorstellen, wer bist du, was machst du so?
Sehr gerne. Also ich bin in Süddeutschland geboren, an der Grenze zur Schweiz und Frankreich, also so in dem südwestlichsten kleinen Eck da und habe chinesische Wurzeln. Ich hatte eine deutsch-jüdische Urgroßmutter, die dann nach China gegangen ist. Also es ist so ein bisschen so eine spannende, auch ungewöhnliche Verbindung zwischen China und Deutschland, zu der Zeit zumindest. Das war so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, als sie dann sozusagen nach China ist. Und dann später ist meine Familie wieder sozusagen hier zurück, in Anführungsstrichen zurück. Eigentlich nicht wirklich, aber ja. Und ich bin hier geboren und aufgewachsen und vereine irgendwie so beide Welten so ein bisschen in mir. Und habe eigentlich einen Hintergrund in Medienkommunikation. Irgendwas mit Medien habe ich mal studiert. Und habe mich dann mit dem Thema Zukunft der Arbeit und Zukunft der Wirtschaft beschäftigt, so die ersten Jahre im Berufsleben. Und diese Arbeit, die ich dann sozusagen im Community-Bereich gemacht habe, mit vielen Events und mit dem House of Beautiful Business, was so mein letztes Kapitel war, das brachte mich dann eigentlich zu dem Thema Einsamkeit und Gemeinschaft und Verbindung und Verbundenheit, dem ich mich jetzt widme. Also die Idee von, wie kann es eigentlich sein, dass wir so überconnected sind auf eine Art und Weise in dieser Welt und auf der anderen Seite uns sehr alleine fühlen. Und was hat das damit zu tun, wie wir auch Systeme und Strukturen gebaut haben oder entwickelt haben? Und wie kann diese Einsamkeit vielleicht auch ein Weg zur Wieder- oder Rückverbindung sein zu uns selbst und zu anderen und zu etwas Größerem? Genau.
Wow, ich habe jetzt schon so viele Nachfragen eigentlich. Die ganzen Fragen, die du aufgeworfen hast, die hätte ich gerne beantwortet. Aber bevor wir so richtig tief einsteigen im Podcast, machen wir immer noch eine schnelle Fragerunde, bei der es darum geht, einfach intuitiv aus dem Bauch heraus auf Entweder-Oder-Fragen zu antworten. Mhm. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay. Drin oder draußen?
Draußen. Auf jeden Fall. Ja.
Introvertiert oder extravertiert?
Dazwischen, introvertiert.
Gemeinsam oder allein?
Muss wahrscheinlich gemeinsam sagen, ja.
Mhm. Die Fragen sollen dich ins Schützen bringen.
Ja.
Lesen oder schreiben?
Schreiben.
Podcast oder Serie?
Podcast.
Lokal oder global?
Lokal.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Ernst oder verspielt?
Verspielt.
Optimistin oder Pessimistin?
Optimistin.
Rational oder intuitiv?
Intuitiv.
Mhm. Ja, spannend. Und dann haben wir zwei Fragen, die stellen wir unseren Gästen immer. Und zwar ist die erste der beiden Fragen: Was ist das Wichtigste, wenn es um soziale Beziehungen geht?
Das Wichtigste ist, glaube ich, die Beidseitigkeit. Also die Idee von, es gibt ein Geben und Nehmen, eine Balance. Und damit meine ich gar nicht, dass es immer ausgeglichen sein muss. Aber es gibt ein, ja, etwas Lebendiges, was zwischen denen, die die Beziehung haben, ja, sich bewegt.
Mhm. Okay, spannend. Und dann ist die andere Frage immer, wie tragen soziale Beziehungen zu einem erfüllten Leben bei?
wie tragen sie nicht dazu bei? Ja, ich glaube, soziale Beziehungen sind ein ganz essentieller Bestandteil. Und das hat, da gibt es auch viele Studien darüber, ne? Aber die braucht man vielleicht auch nicht, wenn man einfach auf sein eigenes Leben schaut oder das Leben der anderen um uns herum. Aber soziale Beziehungen sind der Grund oder der ausschlaggebende Faktor, dass unser Leben nicht nur sich voller und reicher und lebenswürdiger anfühlen, sondern dass sie auch länger und gesünder sind. Und das wollen wir, glaube ich, alle, ein gutes Leben. Ja.
Du hast jetzt gesagt, soziale Beziehungen tragen in so vielfältiger Art und Weise dazu bei, dass wir uns irgendwie besser fühlen, dass wir ein erfülltes Leben fühlen. Und dann hast du ganz am Anfang gesagt, dass dir in deinem alten Beruf eigentlich aufgefallen ist, trotzdem haben ganz viele Menschen das Gefühl von Einsamkeit, obwohl wir doch alle irgendwie miteinander verbunden sind. Wie passt das zusammen, wenn wir doch eigentlich alle wissen, dass in Verbundenheit sein so viele Vorteile hat und sich auch einfach so gut anfühlt?
Ja, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir das erstens auch nie lernen so richtig. Was bedeutet das eigentlich in guten oder, wie sagt man ja, in bedeutungsvollen Beziehungen zu sein? Also wir lernen das ja nie. Wie macht man das? Also wie hält man solche Beziehungen? Wie entwickelt man die weiter? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit anderen Personen zu tun oder anderen Menschen um uns herum? Wir nehmen das so ein bisschen als gegeben. Es ist so ein bisschen so, naja, kommen halt irgendwie Menschen in dein Leben und dann bist du irgendwie befreundet oder nicht. It happens or it doesn't, so ein bisschen. Und dass man eigentlich aktiv und bewusst oder bewusster diese Beziehung auch formen kann, um dann, ne, sich besser zu fühlen oder ein schöneres Leben zu haben, das wird vielleicht unterschätzt tatsächlich. Und auf der anderen Seite ist es eben dieser Paradox von der Art und Weise, wie wir eben sehr flach und sehr oberflächlich, sag ich mal, verbunden sind, in Anführungsstrichen, oder so connected sind in der Welt, was uns so die digitale Welt, die Technologie vorspielt. Ne? So diese Idee von, jeder ist irgendwie mit jedem irgendwie vernetzt, wir haben alle irgendwelche Follower, man fühlt sich sehr nah, so dadurch, dass man halt eben alle Informationen irgendwie bekommt und tagtäglich am Leben von anderen Menschen irgendwie dran ist. Und auf der anderen Seite ist es halt sehr verflacht, sehr, sehr vereinfacht und hat eigentlich wenig damit zu tun, wie tiefe, echte Beziehungen ja sind. Also es gibt einfach so einen sehr starken Kontrast, glaube ich, zwischen dieser Illusion von sich verbunden fühlen, was eben, wie gesagt, das Digitale oft und Social Media und so weiter oft einem suggeriert, und auf der anderen Seite die Kapazität, die es braucht, um tatsächliche tiefere Beziehungen zu führen. Und ich glaube, das führt dann dazu, dass wir uns mehr alleine fühlen oder weniger verbunden oder so halb verbunden, auf so eine Art und Weise, wo man manchmal gar nicht weiß, woher kommt es eigentlich oder soll ich mich eigentlich so fühlen, wenn doch eigentlich so viele Optionen da sind.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass viele Menschen vielleicht auch gar nicht so bewusst in Verbindung miteinander stehen und dass das dazu führen kann, dass Tiefe in Beziehungen fehlt, dass wir alle einfach sehr, sehr viele Beziehungen haben und die sind irgendwie flach und vielleicht nicht so tief, wie sie sein könnten. Und was ich mich jetzt frage, ist, was bedeutet es eigentlich, bewusst in Verbindung miteinander zu sein? Also heißt das, ich muss mich ganz doll beschäftigen mit meinen Beziehungen, ganz viel in irgendwie Reflexion rein investieren? Oder was ist genau dieses Bewusstsein in der Verbindung?
Ich glaube, das hat erstmal damit was zu tun, wie man in Verbindung mit sich selbst ist. Also so, was erwarte ich mir denn eigentlich von Beziehungen? Also sagen wir mal von Freundschaften zum Beispiel. Was ist denn eine gute Freundschaft für mich? So, was macht es aus? Oder eine romantische Beziehung oder eine Beziehung in der Arbeit, Beziehung in der Familie. Und sich diese Fragen mal zu stellen und zu überlegen, was für Bedürfnisse habe ich da? Und wie möchte ich in dieser Beziehung auftreten, ne? Und was erwarte ich sozusagen von der anderen Seite? Also es ist mir zum Beispiel wichtig, so Quality Time zu verbringen, aber was bedeutet das genau und was für Aktivitäten? Und es ist mir eher wichtig, natürlich auch emotional, mit emotionaler Tiefe mich austauschen zu können und zu sagen, wenn ich ein Problem habe, dann möchte ich halt diese Freundin irgendwie anrufen oder diese Person. Was macht das aus? Und da sind wir eben bei dieser Wechselseitigkeit oder dieser Balance, ne? Also ist es dann auch so, dass die andere Person sich auch so meldet bei mir? Und muss das sozusagen in Balance sein? Oder wie wichtig ist mir das? Und ich glaube, da fängt man an, so bei sich selbst und auch nicht nur sozusagen die Art und Weise der Beziehung, aber dann auch, wie viele Beziehungen will ich eigentlich haben oder kann ich haben? Also wie viel Kapazität habe ich eigentlich, um in Beziehungen zu treten auf diese tiefe Art und Weise? Und es muss ja auch nicht alles tief sein. Also man hat ja unterschiedliche Arten der Beziehungen. Man hat sozusagen den ganz inneren Kreis. Da sind normalerweise vielleicht so, ich sag mal, 2, 3 Leute. Ja, das ist dann irgendwie meine Schwester, meine sehr gute Freundin und vielleicht noch eine andere Person oder sowas. Und dann hat man so ein bisschen den äußeren Kreis, den mittleren, das sind dann eben FreundInnen, vielleicht Bekannte, vielleicht auch jemand von der Arbeit, je nachdem. Und dann gibt's noch außenrum irgendwie einen Kreis, ne? Und da sind dann auch noch sehr viele, die man vielleicht eher ab und zu trifft. Und das ist auch total wichtig, dass man irgendwie so ein Gefühl hat von Community oder von Gemeinschaft, ne? Bei denen man jetzt nicht das tiefste Detail wissen muss über deren Leben, ja, aber man hat ein Gefühl von Zugehörigkeit. Und ja, das kann man sich mal, glaube ich, so aufmalen und überlegen für sich selbst. Und dann gibt es natürlich nochmal einen großen Teil, wie man dann in Beziehung treten möchte mit der anderen Person. Also wenn es jetzt sozusagen 2 Personen sind. Und da ja, sind wir dann sozusagen in der Beziehungsfähigkeit. Also was braucht es da? Wie gut hören wir zu? Wie lösen wir Konflikte? Kommunikation? Also ja, da geht es dann weiter. Es ist, glaube ich, so ein, also ich glaube, Beziehungen sind halt im Zentrum unseres Lebens. Und das heißt, das ist irgendwie auch so eine Lebensaufgabe, was ja auch irgendwie schön ist, bewusstere Beziehungen zu führen. Das ist gar nicht so diese Idee von, man muss das jetzt sofort perfekt abgeschlossen haben und dann kann man perfekte Freundschaften haben, sondern eher so die Idee von, ich glaube, das ist so ein lebendiger Prozess, der einfach immer weiter geht.
Und wenn du mit Menschen arbeitest zum Thema in Beziehung und in Verbindung miteinander sein, wie erlebst du das? Wie reflektiert sind Menschen, mit denen du so normalerweise arbeitest?
Ziemlich reflektiert tatsächlich, ja. Ziemlich reflektiert. Deswegen ist, ich glaube, reflektiert sind die Menschen eigentlich schon. Es fehlt einfach nur dieser Raum und in Anführungsstrichen die Zeit dafür. Also ich höre dann immer so, ne, es ist so schön, überhaupt diesen Raum zu haben, kurz Pause zu drücken sozusagen und überhaupt sich darüber mal Gedanken zu machen. Einfach nur diesen Raum zu haben und zwar das auch nicht alleine zu tun, sondern gemeinsam mit anderen Menschen und dann zu hören, wie ist es bei dir, wie ist es bei mir. Das gibt so ein Gefühl von Verbundenheit, obwohl wir ganz unterschiedlich stehen in unseren Beziehungen und in unserem Leben. Also da kommen ganz unterschiedliche Menschen, die auch in einem anderen Lebensabschnitt irgendwie stehen oder unterschiedliche Herausforderungen haben. Und trotzdem kann man da viel teilen und sich begegnen auf so eine ganz echte und menschliche Art und Weise, dass man überhaupt diesen Raum gibt, solche in Anführungsstrichen Tabuthemen anzusprechen. Das macht natürlich auch schon was aus, damit ja, Leute sich sicher fühlen oder sicher genug, sich da zu öffnen.
Ich finde es so oft total hilfreich, Sachen bewusst zu reflektieren und zum Beispiel auch so ein Netzwerk mal aufzuzeichnen und zu gucken, wer ist denn da überhaupt alles und sowas. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es gleichzeitig so auch natürlich den Blick dafür schärft, okay, welche, und das ist ja auch ein Stück weit sinnvoll, welche Bedürfnisse werden vielleicht auch von welchen Personen und welchen Beziehungen erfüllt, was wünsche ich mir mehr und so weit so hilfreich. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass das auch dazu führen kann, dass man das Ganze auf so eine rationale, funktionale Ebene schiebt. Und da ist ja der Gemeinschaftsaspekt dann eigentlich ein bisschen verloren gegangen, wenn man quasi eher drauf guckt, was bringe ich der anderen Person, was bringt die mir, und irgendwie vielleicht auch das Gefühl hat, dass man sich gegenseitig irgendeinen Vorteil bringen muss, um weiterhin Teil des Lebens zu sein. Das ist ja jetzt auch nicht das, was man sich idealerweise unter Gemeinschaft vorstellt. Wie nimmst du so dieses Spannungsfeld wahr? Und was würdest du sagen, wie kommt man dahin, dass man nicht in dieser Kosten-Nutzen-Rechnung denkt oder so, sondern wirklich in eine echte Gemeinschaft kommt, was auch immer das ist?
Ja, total, ne? Also wie, absolut, ne? Wie können Beziehungen sozusagen eben nicht so transaktional sein? Da sind wir ja so drin in diesem kapitalistischen Mindset. So, was ist jetzt der Return on Friendship von dieser Person? Was kann ich da jetzt möglichst gut rausbekommen aus dieser Beziehung? Und das eben, und dann auch so dieses, ne, Abwägen, kriege ich jetzt gar genug oder gebe ich so viel rein? Da muss man, glaube ich, tatsächlich aufpassen, weil darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht ja eher um die Frage, wie fühle ich mich, wenn ich mit dieser Person bin? Fühle ich mich irgendwie offen und frei und so, ne? Kann ich irgendwie alles sagen? kann ich auch still sein mit dieser Person oder muss ich immer gleich die Stille füllen, weil es irgendwie so sehr unangenehm ist? Kann ich nur über gewisse Themen irgendwie sprechen und wünsche ich mir eigentlich, also habe ich Sehnsucht nach einer anderen Form von Sein, wenn ich mit in dieser Beziehung bin? Also schon auf dieser emotionalen Ebene zu schauen, was sind da für Gefühle und Bedürfnisse. Also da komme ich irgendwie immer hin, ne? Dieses, was sehr so basic eigentlich ist, so wie, ja, was für Gefühle sind da und welche Bedürfnisse sind, werden sozusagen befriedigt und welche vielleicht weniger. Und das bedeutet dann auch nicht immer sofort, dass man gleich in den Aktionismus treten muss und die Freundschaft dann kündigt oder die Beziehung dann beendet. Ne? Also auch da, das ist so, Beziehungen wachsen und sind ja dann erst nachhaltig und reich und schön, irgendwie, wenn sie auch durch Konfliktmomente gehen und durch Momente, in denen irgendwie was nicht so richtig passt oder wo man sich ein bisschen verliert, vielleicht aus den Augen ein bisschen verliert und dann wieder zusammen, vielleicht wieder zusammenfindet oder manchmal auch nicht. Das ist auch okay. Von daher, ja, ich glaube, diesen Fokus auf Gefühle und Bedürfnisse zu haben. Ja, und sozusagen nicht in diese Idee zu kommen, dass eine Beziehung einen nur so nützlich sein muss.
Ich finde das super spannend, dass du gerade auch die Konfliktkulturen Beziehungen angesprochen hast, weil ich tatsächlich für mich letztens persönlich reflektiert habe, wie dankbar ich bin, dass ich einige Beziehungen habe, in denen ich richtig gut streiten kann mit Menschen und dass da Menschen drin sind, über die ich mich richtig gut aufregen kann, aber ich immer weiß, die haben irgendwie einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen und die stehen mir total nahe. Und das war so ein ganz seltsamer Moment, als ich darüber nachgedacht habe. Aber ich dachte, ach, wie schön ist es eigentlich, dass ich diese Menschen so liebe auf eine bestimmte Art und Weise, dass ich mich über sie aufregen kann und dass ich irgendwie genervt von ihnen sein kann, so richtig aneinander geraten kann. Aber ich weiß, am Ende ist irgendwie unsere Beziehung einfach schön und ich fühle mich wohl und die andere Person tut es vielleicht auch genauso. Und ich glaube, aus so einer transaktionalen Ebene, voll der irrationale Gedanke, weil warum sollte ich eine Beziehung pflegen mit einer Person, die mich
Ja.
Ab und zu einfach richtig aufregt, aber auf so einer emotionalen, intuitiven Ebene ist es total logisch, weil natürlich, ich bin ja auch selbst nicht perfekt und nerv andere Menschen und bin irgendwie, ja, weiß ich nicht, nicht unfehlbar und tue einfach Dinge, die falsch sind. Und das war, ja, so ein Moment, der mich gerade einfach sehr an das, was du gesagt hast, erinnert hat. Also das irgendwie rational und emotional in Bezug auf Beziehung vielleicht auch nicht immer ganz zueinander passt.
Total, total. Schön, dass du das so teilst. Ich kann das total nachvollziehen. Weil sich zu streiten oder aneinander zu geraten, ne, oder auch mal wütend zu werden oder so, das bedeutet ja auch, dass diese Person oder dass diese Beziehung auch wichtig ist irgendwie, ne? Also wichtig genug, dass du sozusagen in diesen Konflikt trittst und oder dass man sich eben auch nicht immer nur gefallen muss oder der anderen Person irgendwie so zeigen muss, ja, nee, das finde ich alles super, so, was du machst, oder ich versuche nur, dann ist man ja genau in diesem, in der jetzigen Situation mit AI, also mit der künstlichen Intelligenz, die sozusagen immer sagen wird, ah, finde ich total super, was du hier gerade vorgeschlagen hast, total schlau von dir. Also die wird ja nie in einen Konflikt mit mir treten, es sei denn, ich sage so, ChatGPT, jetzt streite dich mal mit mir, jetzt so, call out my biases, so, sei jetzt nicht immer so höflich, dann ja. Aber sonst wird sie halt immer sagen, ja, nee, das ist schon alles so, nee, du hast ja recht, tut mir leid, dass ich das so falsch, dein Prompt falsch verstanden habe, ich versuch's nochmal. Das ist ja genau diese extreme Version von Transaktionen. Ne? Und sozusagen keine Wechselseitigkeit. Also wir interagieren nicht mit etwas Lebendigem. Und von daher ist es auch irgendwie schön, wenn man diese Reibung auch manchmal spürt und sieht, was man aneinander hat und an dieser Beziehung und dass die eben auch dadurch vielleicht sogar stärker wird. Ja.
Und daneben, dass es einem wichtig genug ist, zeigt es ja auch, dass man sich sicher genug fühlt. Also ich merke, je sicherer ich mich mit Leuten fühle, desto eher fühle ich mich auch bereit dazu, meine Verletzungen oder Traurigkeit oder Wut oder sowas zu zeigen der Person gegenüber, weil ich halt nicht Angst haben muss, dass sie dann weg ist,
ja,
sondern die Gewissheit habe, dass sie bleibt, auch wenn ich mich jetzt aufrege. So, das ist so Fluch und Segen zugleich, weil man will ja seinen lieben Menschen nicht vor den Kopf stoßen, nur weil man sich sicher fühlt, aber es ist irgendwie auch ein Stück weit ein Kompliment, wenn man sich das traut in der Beziehung.
Total, hast total recht. Ja, geht mir auch so.
Und was ich jetzt noch so ganz interessant finde, dieser transaktionale Gedanke, das ist ja eigentlich was, also weiß ich nicht, vielleicht ist das auch schon länger in Menschen drin, aber ich würde sagen, das ist was eher Modernes. Und auch der Individualismus, den wir zumindest so in den westlichen Ländern sehr stark ausleben, ist ja auch was eher Modernes. Und ich habe so das Gefühl, dass halt eine Gemeinschaft früher deutlich selbstverständlicher war als in so einem Dorf oder so, dass halt dann alle, wenn irgendwo was schwierig war, dass alle irgendwie mit angepackt haben und da geholfen haben, ein Haus wieder aufzubauen oder was auch immer. Und das ist sowas, wo ich jetzt, also ne, habe ich keine Daten oder so dazu, aber ich jetzt das Gefühl hätte, das ist mehr jetzt auf so Einzelpersonen, also jeder muss sich halt um sein Zeug selber kümmern, so.
Mhm.
Und deswegen würde mich interessieren, du beschäftigst dich ja damit, Gemeinschaften zu bilden in der heutigen Welt. Wie schafft man es denn heutzutage, Räume und Orte zu schaffen, in denen Menschen wieder diese Gemeinschaft aufbauen können, auch wenn die Umgebungsfaktoren eigentlich viel dagegen sprechen?
Ja. Ja, das ist, glaube ich, die Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte oder so. Ich weiß es nicht, wie lange das dauern wird, dass wir sozusagen wieder da ein bisschen mehr hinkommen. Aber es passiert jetzt auf jeden Fall schon einiges in so kleinen, lokalen, auf so einer lokalen Ebene. Und auf der einen Seite ist es natürlich, also was heißt, es liegt an den einzelnen Menschen, aber einzelne Menschen wieder zusammenzubringen, also so in einem ganz kleinen Rahmen und solche Themen anzusprechen und auch überhaupt dieses Bedürfnis auch wieder aufzumachen, zu sagen, ja, wir wollen das eigentlich alle, weil so klar ist es uns, glaube ich, auch allen nicht so richtig, weil wir schon so voneinander weggedriftet sind so ein bisschen und individualisiert leben, isoliert, dadurch, wie unsere Städte gebaut sind, dadurch durch, ich muss es nochmal sagen, irgendwie Social Media und Technologie natürlich, durch Arbeitskultur, durch die Art und Weise, welche Kultur wir uns generell gebaut haben, in der sozusagen Glaubenssätze wie, ah, ich will diese Person nicht belasten, ich frage die jetzt lieber nicht, ich regel das jetzt irgendwie immer alleine oder so, wenn ich ein eigenes Problem habe, dann muss ich halt, dann muss ich mich sozusagen selber kümmern, weil auf andere kann ich mich ja wahrscheinlich eh nicht verlassen. Es ist so ein bisschen dieser Ton, der sich so durchzieht bei vielen Menschen. Das ist, da sage ich gar nicht, dass wir individuell schuld sind. Das ist natürlich auch ein Ergebnis davon, wie wir uns die Welt so strukturiert haben. Aber da eben wieder auf dieser Ebene zu sagen, vielleicht wünschen wir uns alle eigentlich ein bisschen mehr Gemeinschaft. Und wie könnte das eigentlich aussehen? Und vielleicht ist es gar nicht so schwer. Vielleicht bedeutet das einfach nur, in der Nachbarschaft mal wieder mehr zusammenzukommen. Und das passiert jetzt immer, ich sehe es viel mittlerweile, was natürlich auch gefördert wird dann durch jetzt hier in Berlin, also hier auf Bezirksebene oder weiter darüber hinausgehend durch Initiativen, die sagen, okay, wir wollen irgendwie wieder zusammenkommen, auch wenn es irgendwie einmal im Monat ist oder sowas, ne? Und wie können wir uns sozusagen, wie können wir wieder bewusster werden, dass wir hier gemeinsam leben? Und dann natürlich auch viel durch andere Events oder Formate oder eben Räume eigentlich, die es halt wieder braucht. Physische Räume, wo wir uns begegnen können. Vor allem auch physische Räume, wo es, also so dritte Orte, die, wie jetzt ein Park oder früher war das halt die Kirche. Und jetzt haben wir das halt nicht mehr so. Aber jetzt finden sich sozusagen Menschen woanders, müssen sich Menschen irgendwo anders wieder versammeln schon fast und zusammenkommen, ohne dass es einen Grund gibt oder ohne dass es irgendwie was kosten muss auch. Ne, dass man irgendwie sagen muss jetzt, wie können da unterschiedliche Menschen zusammenkommen aus unterschiedlichen sozialen Klassen und so weiter, dass es eben nicht dann auch wieder so eine Idee ist von, du kannst hier nur sitzen, wenn du halt deinen 7 € Matcha Latte irgendwie bezahlen kannst. Das ist halt kein dritter Ort. Also das ist nicht die Idee. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich größere Lösungen. Also eine Policy-Lösung und Technologie kann sicherlich auch was Positives dazu beitragen, dass diese Narrative in uns, eben dass sozusagen jeder auf sich schaut, wieder umgekippt wird. So, wie können wir eigentlich solidarischer, gemeinschaftlicher leben? Und dann gibt es solche, zum Beispiel, ich denke jetzt an so Gemeinschafts-, also so Mehrgenerationshäuser, also so Co-Housing-Modelle, ne, wo sozusagen mehrere Parteien zusammen leben, wo man auch so weg von dieser Idee ist, jeder hat so seine eigene kleine Wohnung, zu wie können wir eigentlich mehr zusammenleben und uns auch unterstützen. Also solche Ideen finde ich irgendwie auch ganz schön und wichtig, gemeinschaftlich zu leben, zu teilen, und wo Arbeit auch weniger so im Zentrum steht. Also das ist sicherlich auch ein großer Faktor, warum viele Menschen das Gefühl haben, sie haben gar keine Zeit oder gar keine Kapazität, sich jetzt auch noch um Gemeinschaft zu kümmern, weil sie halt beschäftigt sind und weil alles sich sowieso schon sehr überwältigend anfühlt.
Du hast jetzt einmal die individuelle Ebene angesprochen und dann hast du die strukturelle Ebene angesprochen, wo auf beiden Seiten was getan werden kann. Mhm. Und ich würde gern erstmal auf die individuelle Ebene nochmal mehr eingehen, weil ich mich frage, so ganz praktisch im Alltag, wenn ich in einem Haus lebe und ich kenne niemanden, der da ist und ich habe irgendwie das Gefühl, das wäre jetzt mega komisch, wenn ich bei meiner Nachbarin klingle, weil ich kenne sie ja gar nicht.
Ja.
Wie bilde ich mir dann mehr Gemeinschaft? Weil ich glaube, dass viele diese ganz unsichtbaren Barrieren einfach sehr, sehr stark spüren. und dann da reinfallen, einfach, ja, zur Arbeit zu gehen, nach Hause zu kommen, vielleicht in ihren normalen Kreisen abzuhängen, aber irgendwie nicht mit Menschen in Verbindung zu treten, die vielleicht ja räumlich eigentlich super, super nahe sind.
Ja, ja. Ja, und es ist auch total verständlich, ne, dass wir, dass man sich vielleicht auch irgendwie dann so awkward fühlt, dass es man so denkt, ah, ich, was, ja, so, ich will mich irgendwie jetzt auch nicht so zeigen oder was sagt es denn? Was denken die anderen über mich? Also es kommen gleich solche Gedanken, glaube ich. Ich würde sagen, irgendwie klein anfangen. Also wenn es mit der Nachbarin zu klingeln oder bei dem Nachbarn, wie auch immer, zu klingeln, irgendwie ein bisschen sich komisch anfühlt oder man so denkt, was soll ich jetzt fragen? Ich brauche eigentlich auch nichts. Oder soll ich mir jetzt was ausdenken, was ich irgendwie brauche, um bei der Nachbarin zu... Hallo, ich habe kein Mehl. Ich meine, könnte man total machen, fände ich super cool. Aber wenn es halt irgendwie schwierig ist, muss man vielleicht auch nicht bei sich im Haus anfangen, aber bei sich in der Umgebung, ne? Also bei den Interaktionen, die man sowieso macht. Also ich gehe morgens irgendwie und hole mir irgendwie einen Kaffee irgendwo oder ich gehe immer in die, ich weiß es nicht, in diesen Buchladen oder, also wir gehen ja alle irgendwo immer hin. Also irgendwo müssen wir hingehen oder in den Park oder ich sehe diese Person, die auch ihren Hund irgendwie auslässt. Und in der gewohnten Umgebung schon anfangen, wenigstens Augenkontakt zu haben, nicht mit dem Handy irgendwie sich zu verbarrikadieren und sozusagen zu tun, als wäre man nicht da. Also das Handy ist schon eine große Barriere, die wir immer haben, ne, weil wir uns unsicher fühlen. Das wäre schon mal ein erster Schritt, das Handy einfach zu Hause zu lassen oder in der Tasche und nicht rauszuholen, einfach da zu sein, um erstmal die Umgebung wahrzunehmen und andere Menschen wahrzunehmen. Und vielleicht Augenkontakt zu haben und ein Lächeln sich zu schenken. Und dann vielleicht nach einer Woche kann man ja vielleicht irgendwie mal einen Kommentar machen oder ein Gespräch anfangen. Was so ganz, also es kann ein Kommentar zum Wetter sein oder zu irgendwas. Ne? Oder wenn man sozusagen seinen Kaffee geholt hat oder wie auch immer, dann eine Frage zu stellen oder irgendwas, also irgendwas, was total trivial ist, ohne sich da jetzt großen Kopf zu machen, weil man ja auch jetzt nicht sein Leben teilt, sondern einfach was, ein Kompliment zu machen oder so, ist, glaube ich, schon ein erster Schritt, der möglich ist. Ohne dann gleich zu erwarten, jetzt werden das alles meine besten Freunde. Also natürlich nicht werden, also das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber dann hat man zumindest schon mal so dieses, oh, ich habe voll die positive Erfahrung gemacht, weil jetzt habe ich einfach ein Kompliment gemacht, so, hey, ich finde die Musik hier voll cool oder mir gefallen deine Ohrringe, was auch immer so, was ist das für ein Hund? Was für eine Rasse ist dieser Hund? Wie lange wohnst du hier schon? Also, man kann sich ja irgendwie dann bei ChatGPT ein paar Prompts irgendwie reinholen bei dir. Das ist dann wieder sinnvoll, ja. Also ChatGPT könnt ihr gerne fragen und dann geht raus und macht irgendwie einen kleinen Versuch, eine positive Erfahrung. Und dann hat man irgendwie schon gleich so, oh, das war irgendwie ganz schön. So. Und dann kann man, glaube ich, von dort aus weitergehen, ne? Dass man auch vielleicht fragt und sagt so, hey, ich bin irgendwie in diesem Szenario gerade hierher gezogen. So, wo gehst du irgendwie, also ne, wo gehst du so gerne hin oder was sind so, dann kann man ja einfach auch ein bisschen offener sein mit der Situation, in der man sich gerade befindet und muss sozusagen nicht nur online, was natürlich dann die andere Variante ist, oder auf Social Media zu schauen, was gibt's hier für Events oder was interessiert mich, was sind meine Interessen, will ich was Neues ausprobieren, da gibt's natürlich ganz, also meistens gibt's ja schon auch einiges, was angeboten wird oder wo man hingehen kann. Ich glaube, ganz viel ist auch schon da, will ich damit sagen. Und so sich so kleinen Begegnungen positiv gegenüber zu stellen, ist ein guter Anfang.
Ich mag das, dass du gesagt hast, erstmal irgendwie im sehr Gewohnten anzufangen und ist das Gewohnte vielleicht gar nicht immer die Nachbarschaft oder das direkte Zuhause-Umfeld, also die direkte Wohnung ist, weil das stimmt halt, genau da hält man sich vielleicht gar nicht so oft auf. Es kommt selten vor, dass man irgendwie lange im Hausflur steht.
Genau.
Wenn man nicht gerade eine Affinität
kommt drauf an,
für Brief.
Ne? Kommt
ja,
drauf
genau.
An, aber ja.
Kommt drauf an. Aber
es ist auch eine Strategie, einfach so da stehen zu bleiben und zu gucken, wer kommt alles vorbei. So im dritten Stock, okay. Ich bin im ersten, ja, und was? Und ihre Blumen, und das könnte man natürlich auch machen. Ist auch eine Strategie, einfach irgendwo stehen zu bleiben. schreiben und einfach die Leute zu sich kommen zu lassen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und was ich auch gerade noch dachte, ist, eben zu Orten zu gehen, die man selber mag. Also so habe ich das immer gemacht, wenn ich irgendwo neu in einer Stadt war, dass ich so ein bisschen geguckt habe und so, ah, diesen Laden finde ich irgendwie ganz cool oder da gibt's viele Bücher, da will ich mich aufhalten oder so. Und da gehe ich dann dir regelmäßig hin. So, und dann gehe ich da immer. Und dann lernt man natürlich auch, ne, dann sieht man so, ah, die kommen auch immer. Oder man in Anführungsstrichen befreundet sich irgendwie mit der Besitzerin oder mit der Person, die irgendwie diesen Laden zusammenhält. Und da kann man dann auch irgendwie schon anfangen, weil man so ein Gefühl von etwas, was einem ja von Gewohnheit ist. Ne? Also das hilft auch, glaube ich.
Und ich glaube, es ist auch okay, so dass es immer schwierig bleibt, ein bisschen, immer ein bisschen Überwindung kostet, wieder neu auf jemanden zuzugehen. Aber je mehr man eben die Erfahrung macht, dass es sich lohnt und dass es dann eine positive Interaktion ist, desto mehr weiß man dann vielleicht auch emotional, dass es sich lohnt, diese Überwindung einzugehen. Weil das finde ich auch irgendwie, ja, wichtig, dass es normal ist, dass es halt einem schwerfällt, die
absolut.
Leute anzusprechen.
Ja. Und dass es Überwindung kostet, genau. Und auch immer wieder, ne? Und dass auch vielleicht dazwischen mal ein paar nicht so tolle Erfahrungen dabei sind. Ja, klar, okay, dann sagt man, ja gut, okay, heute halt nicht, aber dann morgen. Morgen ist nochmal ein neuer Tag, so.
Und dann hast du ja auch darüber gesprochen, dass sich auf der strukturellen Ebene etwas ändern muss, damit wir wieder mehr in Verbindung und Gemeinschaft stehen. Und ich glaube, das Thema strukturelle Ebene ist ein riesiges Thema. Also
ja. Da
könnte man super, super viel verändern vermutlich. Aber mich würde interessieren, weil du dich so viel mit dem Thema beschäftigt hast, wenn es eine strukturelle Sache gäbe, eine einzige, die du verändern könntest.
Ja.
Was wäre das?
Ich würde tatsächlich, glaube ich, die Arbeitswelt umstrukturieren. Ich würde Grundeinkommen einführen und die Menschen weniger arbeiten lassen. Was wahrscheinlich sowieso kommt in den nächsten Jahren wegen AI und so weiter. Aber ja, das würde ich, glaube ich, wenn ich das könnte, ne? Einfach mal so, würde ich das tun. Ich sehe das einfach bei vielen Menschen. Dass früher oder später die Arbeit so sehr in das Zentrum des Lebens kommt, was ich nicht sage, dass es schlecht ist, aber auf eine Art und Weise, was den Beziehungen, den anderen Beziehungen, der Diversität von Beziehungen nicht gut tut. Und vor allem auch nicht der Beziehung zu sich selbst und zur eigenen Gesundheit. Also da gibt es ja genug Studien darüber, die das bestätigen. Und wenn Arbeit, glaube ich, einen anderen Stellenwert bekommt und sozusagen wir uns strukturell da verändern, im Sinne von eben nicht so auf dem aktuellen kapitalistischen Weg bleiben, sondern vielleicht andere Modelle uns anschauen, die eben Gemeinwohl in den Raum stellen und eben auch das, was natürlich auch mit der Klima- und ökologischen Krise zusammenhält, ne? Also wenn wir da was ändern, ich glaube, das würde viel auslösen dann, was unser Wohlbefinden angeht, was unser Zusammenhalt, wo es dann eben Räume und Zeit gibt, um sich zu begegnen, anders für Beziehungen zu anderen, Beziehungen zur Natur. Das könnte, glaube ich, so einen Ripple-Effekt haben.
Ich finde es schön, dass ich in deiner Antwort nochmal höre, dass du Optimistin bist, weil du meintest, das ist wahrscheinlich in ein paar Jahren schon so. Das ist einfach sehr authentisch an dieser Stelle, aber das ist nur ein kleiner Einwurf. Das andere, was ich mich immer frage, ist, man pflegt ja auf der Arbeit auch automatisch sehr oft einfach sehr, sehr viele Beziehungen und kommt vielleicht auch mit Menschen zusammen, mit denen man normalerweise eigentlich nicht zusammenkommen würde, weil das vielleicht eine Person ist, die fachlich was ganz anderes macht. Und da frage ich mich schon, wie kann man vielleicht auch Gemeinschaft in der Arbeit nutzen?
Ja.
Oder ist das der falsche Raum, um Gemeinschaft
Nein,
zu suchen?
Nein, gar nicht. Ja, das ist absolut richtiger Punkt, total valide. Ja, und es ist auch bewiesen, dass sagen Menschen, die sagen, sie haben eine, sagen wir mal, ja, gute Freundin oder eine Person, der sie sich anvertrauen können bei der Arbeit, dass das sich auch sehr positiv auswirkt auf die Produktivität und ne, dass man auch mehr so Sachen vergibt so ein bisschen, wenn so, okay, es fand ich jetzt nicht so cool, dass das Unternehmen so reagiert hat, aber ich mag halt die Leute, die hier sind, von daher bleibe ich jetzt einfach. Ist schon okay, ich vergebe, ich gucke da irgendwie so rüber. Also nur zu sagen, Beziehungen im Arbeitsumfeld, gerade weil wir ja aktuell noch sehr, sehr viel Zeit dort verbringen, in diesem Arbeitsumfeld, ist schon sehr, sehr wichtig. Und da kann man sicherlich auch eben Gemeinschaft bilden, ne? Im Sinne von aktiver zusammenkommen. Und gerade jetzt, wo so viele Menschen remote arbeiten und eben das Büro, das Office natürlich jetzt auch nicht so der attraktive Raum ist, weil sich da auch zu wenig verändert hat und niemand mehr einsieht, wieso soll ich jetzt ins Office gehen? So, da gibt es irgendwie nichts für mich. Da auch zu überlegen, was sind denn so dritte Wege, ne, wo man dann zusammenkommt, aber mit dem Sinn, jetzt nicht wieder über Arbeit zu sprechen und über all die Sachen, die noch offen stehen, sondern wie geht's dir eigentlich? Was ist sonst so los? Ne? Also so, was wünschen wir uns hier eigentlich? Welche Themen sind gerade? Ich meine, es passiert gerade so viel in der Welt. So, wieso nutzen wir das nicht? Ne? Um dann auch über manche Themen vielleicht uns mal auszutauschen und einfach zu sagen, wie fühlst du dich eigentlich damit? Also wir müssen ja nicht so ignorieren, als würden wir da irgendwie zur Arbeit gehen und nur in unserer Arbeitsmaske dort sitzen und sonst nichts in uns tragen. Also ne, wir sind ja alles, wir sind ja alle irgendwie ja Menschen und haben alle noch andere Herausforderungen und Themen. Und bei der Arbeit könnte das ein Raum sein, wo man sich vielleicht mal austauscht. Also das heißt jetzt nicht in jeden Tag politische Debatten, aber ja, warum nicht? Auch sich mal ein bisschen auszutauschen über die Dinge, die einem gerade am Herzen liegen, die mit denen man gerade nicht weiß, wie man klarkommt oder ja, und da kann, glaube ich, schon was entstehen, wenn dieser Raum gegeben wird. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass in Unternehmen oder in der Arbeitswelt generell auch viel es manchmal auch schwierig ist, je nachdem, wie die Teams strukturiert sind, was die Dynamiken sind und so weiter. Aber es ist schon möglich.
Ja, ich vermute auch, dass da so ein Grundprinzip des Zweckes von Arbeit nochmal dahinter steht, dass es irgendwie im Arbeitskontext so viel schwieriger ist, weil wenn wir jetzt irgendwie wieder die historische Brille aufsetzen und darüber nachdenken, wie ist eigentlich die Arbeitswelt, wie wir sie heute haben, entstanden und was steht dahinter, ist die Arbeitswelt heute ja einfach sehr konsumkapitalorientiert. Und das Ziel eines Unternehmens könnte, das kollektive Ziel könnte vielleicht sein, möglichst viel Kapital zu erwirtschaften. Mhm. Hingegen, wenn das kollektive Ziel ein anderes ist, also zum Beispiel für die Gemeinschaft zu sorgen im Unternehmens- oder Arbeitskontext, dann wahrscheinlich auch das Zusammensein und das sich begegnen ein ganz anderes ist, weil das Ziel an sich schon so eine kollektive Identität hat.
Absolut, ja.
Was mich noch interessieren würde durch deinen chinesischen Hintergrund, also ob du da noch eine andere Perspektive mitbringst, was das Thema angeht, weil es ja eher eine weniger individualistische Gesellschaft war. Ich weiß nicht, ob sie so ist. Aber zumindest so von der Vergangenheit ja eher kollektivistischer ausgerichtet ist. Und deswegen fände ich das total spannend, ob du da auch noch Gedanken daraus ziehst.
Ja, also China ist ein komplexeres Beispiel, weil ja die Gesellschaft natürlich kollektivistischer ist und gleichzeitig so viel individualistischer geworden ist und natürlich auch kapitalistisch, also extrem kapitalistisch, sich entwickelt hat, was, ja, es ist irgendwie absurd, es ist so vereint so vieles, aber was ich schon sagen kann über andere kollektivistische Kulturen, ich war jetzt eine Zeit lang in Vietnam dieses Jahr und das ist zwar ähnlich, ne, also ähnlich, aber noch nicht ganz so hoch entwickelt und so schnell entwickelt wie jetzt China oder Südkorea, Japan. Aber Einsamkeit besteht, also ist natürlich auch dort vorhanden. Also Einsamkeit gibt es natürlich überall. Und die Idee von Gemeinschaft ist nochmal irgendwie eine andere, weil Gemeinschaft auch sehr mit Gleichheit und ja, sozusagen dem Familienrahmen zum Beispiel in Verbindung gesetzt wird, ne? Also da fehlt so ein bisschen diese Idee von der, also das, die Idee von dem Individuum, dem Selbst, der Art und Weise, wie wir uns selbst ausdrücken, der Art und Weise, wie wir selbst irgendwie unsere eigenen Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte haben und wie wir sie ausleben möchten, das ist sozusagen weniger gewollt. Also so diese Idee von Konformität ist sehr, sehr tief verankert in kollektivistischen Kulturen, wie jetzt zum Beispiel in China oder in Vietnam, so diese Idee von, solange du sozusagen in diesem kollektivistischen, konformen Rahmen bleibst, dann hast du auch Gemeinschaft, weil da sind ja alle. Aber wenn du sozusagen so ein bisschen aus der Reihe tanzt und vielleicht irgendwie so ein bisschen andere Gedanken hast oder andere, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und dann gibt es natürlich, da könnte ich jetzt noch mehr dazu sagen, ne, wie solche Themen generell, was mentale Gesundheit, Wohlbefinden, Beziehungen, Beziehungsfähigkeit, worüber wir jetzt gesprochen haben, das fängt gerade an, würde ich sagen, dass es dort Raum gibt, über solche Themen überhaupt zu sprechen. Aber es ist noch immer noch sehr, sehr stigmatisiert auf eine Art und Weise, die das eben noch gar nicht zulässt. Und da ist wiederum der Social-Media-Raum sehr gut, weil man da so ein bisschen anonym halt sich austauschen kann, weil es sonst ein bisschen schwierig ist, vielleicht über solche Themen zu sprechen oder über die eigenen Bedürfnisse. Von daher, irgendwas dazwischen fände ich, glaube ich, ganz gut. So wie immer, irgendwas dazwischen, zwischen diesem hyper-individualistischen westlichen ja, Leben und dem kollektivistischen, weil es gibt bei beiden irgendwie ganz gute Ansätze eigentlich, aber irgendwo müssen wir uns in der Mitte treffen, glaube ich. Ja.
Ja, quasi auch einen Weg finden, Gemeinschaft zu leben, wo die Menschen trotzdem irgendwie individuell sie selbst sein können. Ne?
Mhm, genau, ja, und wo dann auch nicht alles sozusagen gleich sein muss, ne, sondern Gemeinschaft für mich bedeutet ja auch so, wie können wir in unseren Differenzen und in unserer Diversität, die wir ja mitbringen, ne, jeder ist einzigartig, trotzdem was Gemeinschaftliches finden. Darum geht es ja, ne, und nicht sozusagen alle müssen gleich sein, alle, ich kann nur Gemeinschaft haben mit den Leuten, mit die genau gleich denken und wählen und die gleichen Interessen haben wie ich. Das ist nicht unbedingt Gemeinschaft. Das ist dann Verbundenheit, ja, weil du dich sozusagen dort gesehen fühlst, das ist valide. Aber ich glaube, Gemeinschaft im größeren Sinne, da braucht es genau diese Differenzen, diese Diversität, diese Unterschiedlichkeit oder Einzigartigkeit.
Das war gerade schon ein richtig schöner Abschlusssatz eigentlich. Aber trotzdem möchte ich dir einmal den Raum geben, den wir allen geben, die in diesem Podcast zu Besuch sind. Und zwar fragen wir am Ende immer, ob es noch irgendwas gibt, was du den Zuhörenden gerne mitgeben möchtest oder ob du noch was sagen möchtest.
Ja, ich hoffe, dass dieses Gespräch Anregungen gegeben hat, vielleicht diese auch unangenehmen Themen vielleicht mal anzusprechen. Vielleicht mit den Personen, die einem näher stehen, ne? Zu sagen, ja, ich habe diesen Podcast gehört und was denkst du eigentlich? Wie ist es bei dir mit dem Gefühl von Verbundenheit oder Einsamkeit? Fühlst du dich manchmal einsam? Und was ist eigentlich Gemeinschaft? Und wie ist es gerade da, wo du gerade lebst, wo du gerade bist, in deinem Umfeld? Was fehlt dir? Wonach sehnst du dich in deinen Beziehungen? Das finde ich total schön, wenn wir diese Themen vielleicht alle so ein bisschen in unserem Umfeld so reinstreuen können. Und was meistens zurückkommt, in meiner Erfahrung, ist so wertvoll und so besonders, dass es sich auf jeden Fall Es lohnt sich. Ja.
Was für schöne Abschlussworte und was für eine gute Aufgabe, die man mitnehmen kann. Ich würde sagen, damit sage ich an unsere Zuhörenden bis zum nächsten Mal und an euch vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.